Willkommen zu Winning Talks, dem Podcast für mentale Stärke im Reitsport, im Business und im Leben. Ich bin Constanze Wiesner, Mentalcoach, Business Coach und Springreiterin. Hier erwarten dich inspirierende Gäste, spannende Geschichten aus dem echten Leben und Mentaltools, die dich richtig weiterbringen. Schön, dass du hier bist und viel Freude beim Hören. Heute habe ich einen internationalen Spring- und Vielseitigkeitsreiter mit irischen Wurzeln zu Gast, der nicht nur sportlich auf höchstem Niveau unterwegs ist, sondern auch sich abseits des Turnierplatzes einen Namen gemacht hat. Er hat unter anderem beim Hamburger Derby in den letzten Jahren vordere Platzierungen erreicht und betreibt mit Oakley Horses eine eigene Anlage in Verden, auf der er Pferde ausbildet und Reiter fördert. Dieser Mann ist Stefan Dubski. Als Pferdewirtschaftsmeister steht bei ihm eine Philosophie ganz klar im Mittelpunkt, mit Fairness zum Erfolg. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was einen an der Teilnahme am Hamburger Derby reizt, warum es sich lohnt, groß zu träumen und gleichzeitig dem Prozess zu vertrauen, welche Rolle Mentoren auf diesem Weg spielen, wie man mit Rückschlägen umgeht und warum gerade schwierige Situationen zur eigenen Stärke werden können. Lieber Stefan, ich freue mich sehr, dass du zu Gast in meinem Podcast bist und heiße dich herzlich willkommen bei Winning Talks.
Vielen Dank, Constanze. Sehr nett für die Einladung.
Und spannend, wir haben das eben schon festgestellt, wir haben tolle Pferdebilder hinter uns hängen. Und Pferde, das ist ja das, worum es auch heute maßgeblich geht. Hamburger Derby, ich hatte es schon erwähnt. Du bist da mehrfach geritten, warst oft vorne platziert. Warum startet man eigentlich bei einem solchen Turnier? Dass das schwerste Springen der Welt ist, sagt man. Was ist der Reiz daran, Stefan?
Es gibt viele Gründe für mich und ich denke auch für viele andere, die daran teilnehmen. Der Spaßfaktor ist riesig, ist gar nicht zu beziffern. Diese Abwechslung, die wir im Parcours da haben, den gibt es kaum in einem anderen Parcours. Sonst sind die Parcours ja leider über die Jahre immer eintöniger geworden, wobei es gibt schon ganz brillante Parcoursbauer, die das dann schon noch interessant gestalten und mit den Farben und so weiter da viel rum experimentieren. Aber so diese Vielfalt und wirklich verschiedene Hindernistypen, das ist auch für einen Laien da sehr gut erkennbar. Und dieses Gefühl, wenn das Pferd das wirklich harmonisch macht, ist wirklich mit nichts zu vergleichen. Das ist mit dem großen Wall und der Herr Pulvermann, der hat sich da schon was Tolles einfallen lassen.
Ja, also ich ziehe da den Hut vor, wenn man in so einen Parcours reinreitet. Da stehen ja wirklich schon Klamotten. Und du bist aber ja auch jemand, der nicht nur selber dort reitet, sondern im letzten Jahr hast du ja, glaube ich, einem guten Bekannten dein Pferd ausgeliehen für dieses Springen. Wie kam es dazu? Und vor allem, was hat dir das eigentlich über dich selbst gezeigt, so eine Entscheidung zu treffen? Du wärst doch vielleicht auch lieber selber geritten.
Ja, ein paar Jahre zuvor hatte ich einen schlimmen Unfall mit einem jungen Pferd, auch direkt nach dem Hamburger Derby. Und da hatte ich Esteban, meinen spanischen Kollegen, gefragt, ob er mir helfen könnte, die Pferde springtechnisch so ein bisschen in Schuss zu halten. Und er war ein paar Mal bei uns und hat die gesprungen und hat das super gemacht. Und bei ihm hatte ich auch das Gefühl, dass er mir nicht den Kunden abgraben würde. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist nach dem Training, dass er dann angerufen hat und gefragt hat, wie es den Pferden geht. Er hat das mit viel Gefühl, Geschick und Können gemacht. Und dann habe ich gedacht, okay, als er mich gefragt hat, wie das denn so sei auf dem Hamburger Derby, ob das schwer ist, habe ich gesagt, ja, wenn man ein Pferd reitet, der den Parcours schon, den Parcours schon mal überwunden hat, dann ist es deutlich weniger schwer. Und dann hat er gesagt, dass es wäre ein Traum von ihm, das mal zu reiten. Und dann habe ich gesagt, den Traum möchte ich dir vielleicht mal erfüllen. Und so kam das zustande.
Da geht einem ja wirklich das Herz auf, dass du so einen Sportsgeist zeigst und diesem Mann seinen Traum ermöglicht hast. Und auch spannend, dass du sagst, naja, wenn das Pferd das schon mal gemacht hat, ist es deutlich leichter, kann ich mir vorstellen, natürlich.
Und dann, ja, umso mehr ich drüber nachgedacht habe, umso mehr ist mir dann auch klar geworden, dass es auch ein sehr viel Spin-off, positiver Spin-off-Effekt haben könnte, dass, wenn es gut geht, dass man letztendlich mit gutem Beispiel vorgeht und sharing is caring. Also es wird ja sehr, sehr teuer im Pferdesport und dass man bereit oder sich überhaupt erstmal Gedanken macht, mit wem kann ich denn ganz gut zusammen, wo passt das reiterlich zusammen. Und so war das für uns beiden absolut Win-Win-Situation. Und jetzt, dann kann man die, für die Pferde ist es gut, die kommen mehr raus. Also ich hatte zu viele Pferde und einen Reiter einzustellen, das hätte sich nicht gelohnt. Und so hat das einfach, war in jeder Hinsicht Win-Win und das kam unheimlich gut bei den Zuschauern an und auch bei den Kollegen an. Also im Nachhinein, finanziell war es natürlich auch ganz nett. war perfekt.
Ja, spannend, wie du das erzählst. Und ich meine, es hat ja am Ende auch richtig gut geklappt. Ne? Das war ja, ich glaube, der zweite Platz, wenn ich mich recht erinnere.
Ja,
ne?
Genau. Und wenn ich noch den Tipp gegeben hätte, dass man um die Wendemarke reiten müsste, da habe ich natürlich auch nicht mehr dran gedacht. Im Stechen, ich habe gedacht, also dass er jetzt überhaupt so ins Stechen kommt, jetzt haben wir schon gewonnen. So. Und ja, dass das erste Band dann so die Nerven behält, das war schon enorm. Wollen wir ein bisschen Tee trinken wieder?
Ja, wie war das für dich dann, Stefan? Ich meine, du bist das ja selber schon geritten, aber dann am Rand zu stehen und dein eigenes Pferd dann dort laufen zu sehen, war das für dich schlimmer eigentlich, als selber zu reiten? Oder
ja, viel aufregender als selbst zu reiten, kann man sagen.
Ja, das glaube ich gerne. Ja, und dann der Moment, als er wirklich Zweiter wurde, war da die Freude über den zweiten Platz größer oder kurz das Zucken, dass da diese Wendemarke irgendwie noch so ein kleines Ärgernis war?
Nee, also für mich nicht. Das tat mir für ihn ein bisschen leid dann, aber...
Eine ganz fantastische Geschichte, auch wirklich so dieses Sharing is Caring, Sportsgeist und natürlich steckt da auch am Ende ein Business dahinter, das ist ja ganz klar, das soll es ja auch, aber ich finde das ganz fantastisch.
Ja, und wenn das eben auch das Geschäftliche dann auch funktioniert, wenn das ein positiver Aspekt ist, dann machen das vielleicht noch viel mehr. Und das ist eine gute Sache, weil wir müssen halt im Sport auch nach außen hin, hat der Reitsport nicht immer die beste Wirkung. Und da müssen wir uns halt sehr viel Gedanken machen, dass wir da mehr Akzeptanz in der Öffentlichkeit bekommen. Und jetzt steht das auch sogar, habe ich gerade gestern so einen Facebook-Link bekommen, dass das alles auf wackeligen Füßen steht mit dem Hamburger Derby, mit dem neuen Veranstalter. Und jetzt, wo das SB-Springen abgeschafft worden ist in Deutschland, habe ich gedacht, Mensch, das könnte vielleicht das Nächste sein. Und da würde ich sehr gerne, habe ich letztes Jahr schon angefangen, dagegen zu wirken. Lehrgänge organisiert mit Top-Ausbildern, mit Captain John Lanningham aus Irland. Und dass man auch hier bei mir eine Anlaufstelle hat, wo man sich darauf vorbereiten kann. Egal, ob man jetzt in der SML-Tour reitet oder direkt die Derby-Tour. Dass hoffentlich auch andere Reitvereine da motiviert werden, auch Ähnliches zu tun.
Ja, klingt ganz interessant. Ich meine, ich selber komme ja hier vom Rodderberg. Da ist ja durchaus auch Optionen gegeben. Finde ich toll, dass du mit einigen Dingen, mit gutem Beispiel, so wie sagt man so schön, als Role Model vorangehst, um was Gutes für den Reitsport zu tun.
Ja, Stefan, muss ich alles ausgleichen. Ich mach bestimmt auch genug Sachen verkehrt.
Ja, das ist ja nur menschlich.
Ich glaube, ich halte den Weltrekord für Verreiten.
Tatsächlich?
Ich glaube schon.
Den Weltrekord für Verreiten. Jetzt hast du mir natürlich ein Stichwort gegeben, Stefan. Das ist ja klar, dass ich da jetzt nachfrage. Warum ist das so? Warum sagst du das?
Warum ich das sage? Ja, vielleicht einmal, weil du Mentalcoach bist, glaube ich, ne? Sportcoach. Und ich war nur zweimal beim Mentalcoaching. Einmal bin ich den ganzen Weg hingefahren nach Warndorf zu Frau Dr. Bussmann. Und am gleichen Abend hat sie in Pferden in der Niedersachsenhalle eine Demo gegeben. Also hätte ich die 350 Euro oder so sparen können, hätte das für 15 Euro haben können hier in Pferden. Aber manchmal muss es auch wehtun.
Du und weißt, was nichts ist, kostet nichts. Man muss den Invest tätigen.
Ja. Und danach war ich viel, viel erfolgreicher und bin mich ewig nicht mehr verritten. Und dann war ich einmal bei Janne Sosat. Das war auch total klasse. Ja klar, ich glaube nicht jeder braucht das, aber ich habe es auf jeden Fall sehr nötig gehabt und hat mich auch sehr, sehr geholfen. Das war wie ein Schalter umlegen. Also das hat sehr, sehr viel bewirkt. Ich glaube, ich mache mir selbst viel zu viel Druck und ich habe auch bei anderen Spitzenreitern, zum Beispiel Bettina Heu, die wird mich wahrscheinlich lynchen, wenn ich das jetzt sage, aber sie hatte alle möglichen Titel Ich glaube, es betrifft viel mehr junge Leute am Anfang ihrer Karriere. Aber ich glaube, wenn man sich so verreitet, das ist schon so ein Trauma. Und jeder Trauma muss dann irgendwie auch ausgearbeitet werden. Und so von alleine erlöst sich nicht in Luft aus. Also alles, was im Unterbewusstsein, habe ich jetzt so für mich selbst, ohne dass ich darüber nachgelesen habe, habe ich mir das selbst so zusammengereimt. Das sehe ich bei den Pferden auch. Also wenn man es nicht aktiv begleitet, dann spult das verkehrte Programm wie immer wieder ab. Es wiederholt sich wieder das verkehrte Programm. Aber wenn man aktiv mit kleinen Übungen was macht, dann löst es sich wieder in Luft auf und dann ist man wieder auf dem richtigen Pfad. Also deswegen, das ist ein Thema, was mich schon sehr, sehr interessiert.
Ja, ganz spannend. Und auch da offensichtlich wieder, Stefan, bist du Role Model, dass du das Thema Mentalcoaching für dich beanspruchst. Das ist ja in einem aufsteigenden Ast, was ich sehr schön finde. Lange war es einfach so, dass man da gar nicht so offen drüber sprach. Und das finde ich ganz, ganz klasse. Und im Übrigen, ja klar, Trauma oder aber auch etwas, was man glaubt. Ne? Wenn man glaubt, man ist, du hast das jetzt so gesagt und du hast andere Arbeit, aber wenn man glaubt, man ist Abreite-Weltmeister, dann ist man Abreite-Weltmeister. Wenn man glaubt, man hält den Weltrekord im Verreiten, ist man beim Verreiten unterbewusst, ne, sozusagen, genau, wenn man den Parcours abgeht. Ich bin zum Beispiel mal eine Zeit lang zum Turnier gefahren. Naja, einen habe ich eh immer. Habe ich mich auf den einen programmiert. Und bei einem Sprung habe ich entweder einmal hingeritten oder gezuppelt oder was auch immer.
Ganz genau, ganz genau. Ja, hier Mary King zum Beispiel, die hatte ein Pferd, der hieß King Edward. Der war nicht der Vorsichtigste. Oder Ingrid Klimke mit ihrem Abraxas. Das führt auch dazu, wenn diese Reiter diese Pferde haben, die immer wieder ein oder mehrere im Parcours umhaben, meistens sind es dann auch mehrere, die anderen Pferde reiten sie dann auch schlechter.
Mhm.
Und wenn man dann wieder ein sehr vorsichtiges Pferd, einen sehr guten Springer hat, dann reitet man grundsätzlich die anderen Springer auch besser. Also da ist sehr viel Psychologie und ich behaupte mal auch bei den besten Reiter der Welt. Ja.
So ist es. Ja, spannend, was wir schon für Themen gestriffen haben. Stefan, wenn wir jetzt vielleicht einfach mal die Zeit einige Jahre zurückdrehen. Du als junger Bursche oder auch als Kind, wie fing das bei dir eigentlich an mit dem Reiten? Wie bist du dazu gekommen damals?
Alles, was vier Beine hatte, die alte Labrador-Hündin, da bin ich aufgestiegen und die zum Strand geritten. Ein paar Meter, jedes Rind, jeder Esel. Ich weiß noch, wir haben einmal eine Tour von Irland nach Deutschland gemacht und meine Mutter hat mir erzählt irgendwas von den Schweinen und so weiter. Und wir hatten aber keine Schweine in Irland. Und dann hat sie erzählt, hier bei diesen, ich weiß nicht, ob es Verwandtschaft war oder Freunde, auf jeden Fall hatten die Schweine und dann bin ich über den großen Maschendrahtzaun rüber ins Schweinegehege und habe mir so einen Holzblock und vom Holzblock auf die große Sau und dann bin ich die Sau da so lange herumgeritten, bis ich wahrscheinlich irgendwann in der Modder war, in der Jauche.
Wahnsinn, das ist ja wirklich, und ich habe jetzt Bilder im Kopf, du auf einem Labrador oder auf der dicken Sau.
Ja, und ja, genauso die Rinder, die mussten auch eingeritten werden. Die kamen irgendwie mit im Laufstall mit ein bisschen Gras hingelotst und dann rauf und ein paar Runden ausgehalten. Oder ja, immer Action, 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 Action. Das war es ein bisschen. Oder die Ponys unten am Strand. Wir haben so eine Landzunge unten am Meer und auch wieder ein bisschen Gras gepflückt, dass sie dicht ans Tor kommen oder in die Mauer raufgesprungen. Und da waren noch so Vollblüter, Zuchtstuten und Fohlen. Und dann sind sie ans Ende so eine kleine Klippe rangerannt. Das war so eine Meile, anderthalb Kilometer. Und dann wieder zurück, volle Hacke. Ohne Sattel, ohne Trense natürlich, ne? Ohne irgendwas. Und ja, das schult so ein bisschen zum Vertrauen, dass die Pferde auch mitdenken, dass der Reiter, dass ich dann wusste, die halten auch an, die springen da nicht unbedingt blind übers Tor. Und das erste Pony, das hat mich immer abgebockt. Als er mich irgendwann nach ein paar Jahren nicht mehr abbocken konnte, da hat er sich gewälzt und dann haben alle immer furchtbar gelacht. Also die haben auch vorher schon gelacht, dass er gebockt hat. Und ich glaube, jetzt war vor ein paar Jahren waren junger Bengel oder Zwillinge, zwei rothaarige, sehr talentierte Springjungs. Die waren so, keine Ahnung, 15, 16, 17 Jahre alt. Da habe ich mich vorgestellt und haben sie gesagt, ja, wir wissen, wer du bist. Und dann habe ich gedacht, oh, toll, weil ich das und das Pferd vielleicht ausgebildet habe. Nee, weil du 35 Mal runtergeflogen bist in 4 Tagen, Ponyclub-Camp.
So. Das viel Wichtigere ist doch, du bist 36 Mal wieder aufgestiegen.
Ja, und dann haben sie gesagt, ja, ich habe denen gesagt, ihr wart noch gar nicht geboren. Ja, aber wir wissen das, wir wissen das. Das fand ich ganz amüsant. Ja, und dann mein erstes Pferd habe ich so mit 16 bekommen. Eine dreijährige Vollblutstute. Die konnte sehr, sehr gut springen. Und die habe ich dann mit der Hilfe von meinem Onkel ausgebildet. Die bin ich Springen und Vielseitigkeit geritten. Und als meine Familie 92 ausgewandert ist, bin ich in Irland geblieben und bin dann umgezogen zu meiner Tante und Onkel und durfte dann seine Stute, das war ein Lehrpferd für mich, die ist damals 2 Sterne, was heute 3 Sterne ist, gelaufen. Und dann habe ich im Grunde genommen meinen ersten richtigen Mentor gehabt.
Dein Onkel?
Ja, mein Onkel. Mhm.
Du hast dieses Wort Mentor jetzt so betont. Was war das für dich? Oder wer war er für dich? Oder was hat das für dich bedeutet?
Wie sagt man auf Deutsch? Somebody to look up to. Jemand, den man...
Man aufschaut.
Aufschaut, auf jeden Fall. Er hat mir mal gesagt, alles, was er macht, versucht er immer so gut zu machen, wie er es nur machen kann.
Mhm.
Also er hat einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst. Und ich glaube, irgendwas in der Richtung hat Johnny Hilberath, der ehemaliger Bundestrainer-Assistent, der verstorben ist, auch zu mir gesagt. Du musst mal überlegen, was du aus deinem Leben machen willst und so, ne? Und ja, ich glaube, vorher, also meine Eltern hatten so gar nicht die, wenn man jetzt so im Juniorensport, junge Reiter und so weiter, da haben ganz viele Eltern so diese, du musst ein Champion werden, du musst ein Champion werden. Das kannte ich vorher gar nicht. Also mein Großvater, der war zwar sehr erfolgreicher Springreiter, früher mal gewesen, aber der war auch sehr, sehr laid back. Er glaubte eher an so die ehrliche Farmarbeit und so weiter. Und wenn man talentiert ist, dann wird man schon den Weg irgendwie gehen, wahrscheinlich hat er gedacht. Aber wir haben da nie drüber gesprochen. Ich war auch wahrscheinlich viel zu klein dafür, aber hätte mich schon damals interessiert, glaube ich. Und mein Onkel, der war dann schon sehr ehrgeizig, aber nie verbissen ehrgeizig. Sehr, sehr fleißig, sehr, sehr strukturiert. Sehr, sehr diszipliniert. Das war ein neues Wort für mich eigentlich so. Und ich glaube, wenn ich das nicht erlebt hätte, die 2 Jahre vorm Abitur in Irland mit meinem Onkel, dann hätte ich die Zeit in Deutschland, glaube ich, nicht durchgehalten. Und ja, dann war ich gerade fertig mit der Schule und dann habe ich die Lehre in Deutschland angefangen.
Ja, und dann ging wirklich der Wechsel nach Deutschland. Wie kam das, dass du dann gesagt hast, ja, die Lehre und so weiter, das ist dann Richtung Deutschland?
Ich hatte schon im Sommer so ein bisschen gejobbt in so Ausbildungsstelle oder ja, so Ausbildungsstelle in Irland. Und dann habe ich gedacht, ja, also damals war das in Irland so, da gab es keinen Lehrberuf. Nur bei den Jockeys, aber als Rennpferdereiter. Aber in die Springwelt muss man eben, oder Vielseitigkeit muss man reingeboren sein, sage ich mal. Im Nachhinein habe ich gedacht, nee, man hätte auch so jemand wie Carol G. oder so hingehen können als Bereiter, aber ich habe gedacht, besser, man hat noch so einen Bereiterbrief, Qualifizierung und diese Idee, dass man arbeitet und auch ein bisschen Geld bekommt, fand ich auch attraktiv. Besser als studieren und dann, also so lange stillsitzen, das wäre, glaube ich, sowieso nichts für mich gewesen. Damals war das eigentlich ganz gut, der Lehrberuf. Die Berufsschule weniger, also da hätte man, glaube ich, noch viel mehr draus machen können. Die Berufsschule hätte noch ein bisschen moderner sein können. Aber ich habe 2 Betriebe erlebt und 3 Lehrmeister in der Zeit. Erster Lehrmeister, Chef war Burkhard Wahler auf dem Klosterhof Meding. Und da hatten wir gleichzeitig Stall Keller, der einen Stalltracht gepachtet hatte. Das war auch sehr, sehr interessant. Also auf dem Klosterhof war es extrem interessant. Man hat unwahrscheinlich viel mitbekommen. Und das fand ich halt immer... Das war mein Anspruch, ganz, ganz, ganz viel mitkriegen. Einfach versuchen, alles aufzusaugen, was man in jeder Hinsicht, in jede Richtung. Und die Möglichkeit hatte man auf dem Klosterhof. Da waren 200-Tage-Tests, da war Ponyhengstleistungsprüfung, Stutenleistungsprüfung, Vorbereitung für die Körung. Da waren sehr, sehr viele Veranstaltungen. Und dann durfte ich auch einmal mit meinem Chef nach Lanaken zur Weltmeisterschaft der jungen Springpferde. Und es war schon so, die Lehrlinge, die haben schon die Scheißarbeit machen müssen, ne? Und man hat Druck von allen Seiten gekriegt und es war sehr viel Hierarchie. Aber das hat einen auch hungrig gemacht drauf, dass man ja, man, die Basis wurde so richtig in einen rein, ich wollte sagen reingeprügelt, aber manchmal, nee, aber ja, letztendlich, wenn man die Spitzenreiter der Welt anschaut, die machen die Grundarbeit, die Basis einfach extrem gründlich. Und deswegen ist das unerlässlich. Dafür bin ich denen auch sehr, sehr dankbar, dass man da, also manchmal denke ich, damals bin ich am besten geritten, am besten gesessen zu Pferd.
Ja, woran kann das gelegen haben? Weil da weniger Verantwortung noch war auf der ganzen Business-Seite und du dich aufs Reiten mehr konzentrieren konntest? Oder was würdest du sagen?
Ja, auch wenn man ein bisschen jünger ist, dann ist man vielleicht noch ein bisschen geschmeidiger. Aber ja, letztendlich, die meisten Menschen sind ja schon irgendwie faul, ne? Und diese ganze Sitzschulung, die es in Deutschland so gibt, man fängt an der Longe an, vielleicht auch mit Voltigieren und so weiter, das gab's nicht bei uns. Also rauf aufs Pony und die Auffahrt hin und her reiten, die war so einen Kilometer lang fast. Und die ersten Jahre ohne Sattel, dann irgendwann mit Sattel, dann hatte ich noch lange keine Steigbügelriemen oder Steigbügel und musste mir alles zusammensparen. Und ja, wenn ich zum Turnier wollte, dann musste ich bei irgendjemandem betteln, bei Opa oder Patenonkel, den ich gar nicht ausstehen konnte, aber dafür war dann gut genug, dass er mit dem Trecker und ausgeliehenen Anhänger vom Rinderanhänger vom Nachbarn uns dahin fährt, zum, mein Bruder und ich meistens, das waren auch nicht furchtbar viele Turniere im Jahr, deswegen war es dann auch wirklich was Besonderes. Und wenn ich heute so sehe, ist es genau umgekehrt. Die Kinder sollen dann, müssen dann reiten, müssen trainieren und so weiter. Ja, für uns war das immer ein Privileg. Und wenn wir Mist gebaut hatten, dann wurde das auch gestrichen.
Ja, und ich meine, wenn man es als Privileg ansieht, dann ist das auch was ganz anderes. Und bei dem anderen, was du sagtest, die Kinder heute müssen, immer wenn müssen dahinter steckt, dann ist da sowieso schon immer irgendwie so ein bisschen Druck mit dabei. Oder?
Ja, dann machen die das alles, bis sie 18 sind und dann hören sie auf.
Ja, ja. Erlebt man ja ganz oft, ne? Auch wenn sie früh erfolgreich sind, dann noch diesen Hunger zu behalten, weiterzumachen. Ne? Das ist ja auch dann so eine Sache. Ja, und du hast dann aus vielen Welten gelernt, von deinem Mentor, von dem du sprachst, von den verschiedenen Betrieben. Und irgendwann hast du dann ja gesagt, Oakley Horses soll es werden, deine eigene Anlage oder eure eigene Anlage. Wie kam es dann dazu, dass du dann irgendwann gesagt hast, so vom Angestelltenverhältnis, jo, jetzt ziehen wir durch?
Also ich glaube, ich bin mehr der Typ, der selbstständig arbeitet. Mein Chef, den ich dann nach dem Klosterhof hatte, Andreas Dibowski, der hat auch mal uns gesagt, dass das ein Scheißberuf ist als im Angestelltenverhältnis. Er ist, glaube ich, auch so mehr derjenige, der selbstständig das macht, wobei er auch sehr diszipliniert ist. Also ich glaube, wenn man selbstständig ist, dann hat man noch mehr, wird man noch mehr gefördert, dass man wirklich selbstständig sich organisiert und so, ne? Aber wenn man einen Chef hat, dann sagt der Chef die ganze Zeit oder der Vorgesetzte gibt die Struktur an. Und als Selbstständiger muss man dann die ganze Struktur selbst arbeiten. Aber jeden Tag das Gleiche zu tun, was man ja vielleicht manchmal machen muss als Selbstständiger, als Angestellter, das wäre nicht so ganz mein Ding, glaube ich. Also das genieße ich sehr, meinen Beruf, dass ich jeden Tag selber entscheiden kann, was ich mache.
Na, das glaube ich gerne.
Diese Freiheit, also der Beruf bringt schon sehr, sehr viel Freiheiten mit sich als Selbstständiger.
Das kann ich unterschreiben. Natürlich auch viel Verantwortung. Und die hast du dann deine Anlage aufgezogen? Hast du erst oder habt ihr erst klein angefangen? Ist es gewachsen? Wusstest du von Anfang an, wie du es aufziehen willst? Oder wächst sowas dann mit der Zeit?
Oakley Horses hatte ich die Idee, dass, weil ich vorher Anlagen gepachtet hatte, dann wollte ich nicht den Namen der Anlage nehmen, sondern wollte meine Firma, ich wollte auch nicht meinen Namen Stefan Dubski nehmen, falls sie das irgendwann vielleicht verkaufen möchte. Und dachte, Dubski heißt Eiche, deswegen Oakley. Und Oakley, da kann man sich eine Eselsbrücke bauen mit Oakley Pferdetransporter, die gute Qualität aus England, oder Oakley Sonnenbrillen. Der eine kennt das eine oder das andere. Und ja, deswegen hört sich gut an und deswegen Oakley Horses und...
Oh, spannend. Also je nachdem, auf welche Sprache man switcht, heißt es auch Dubski Horses.
Nicht ganz, aber ja. Ja, wenn man so möchte, ja. Ja. Ja, und dann haben wir lange nach einer Anlage gesucht zu kaufen. Entweder waren sie nicht gut von der Lage oder zu teuer. Und dann irgendwann haben wir den Hof hier vor 12 Jahren oder 11 Jahren gekauft und alles ein bisschen umgebaut. Und dann ist das so mit den, immer so ein bisschen dazu, erst Land gepachtet, dann Land dazu gekauft, dann den einen Reitplatz gebaut, dann den nächsten und so weiter und so fort.
Hört sich sehr gut an. Und auch deine Philosophie, die ja auch auf eurer Homepage steht, ne, diese Fairness, die da ganz stark im Fokus steht und auch das Thema Entwicklung von Reiter und Pferd. Und dieses Thema Entwicklung und Mentor, ich will da nochmal drauf zurückkommen, Stefan, weil ich das ganz, ganz spannend finde, dass du auch von ja, deinen Chefs, von Mentoren erzählst. Was macht für dich denn eigentlich so einen richtig guten Mentor aus und was können da andere eigentlich von lernen? Sollte man sich einen Mentor suchen? Findet der Mentor einen selber? Viele Fragen, aber würde mich sehr interessieren, was da deine Meinung zu dem ganzen Thema Mentor ist.
Ja, also ich wünschte, ich hätte immer einen Mentor, weil ich sehe die, ich nehme ja jetzt Sandra Auffahrt, die organisiert sich selbst unheimlich gut und hat aber ihre Mutter, die auch so ein bisschen Mentor und sehr viel begleitet, wenn sie es möchte. Und wenn man so Familienmitglieder hat, die kann man schon zu 99,9% vertrauen. Das ist ein riesen, riesen Vorteil, glaube ich. Also gerade gestern habe ich einen von meinen Pferden einen Beritt gegeben und der Reiter, den ich sehr schätze, der sagte, er wäre normalerweise qualifiziert für die deutsche Meisterschaft, kann aber nicht teilnehmen, weil er sich reinkaufen müsste. Und dafür möchte er jetzt kein Geld in die Hand nehmen, sich da reinzukaufen. Das geht ihm auch total gegen den Strich. Also der Sport wird schon eigentlich mit der Zeit ungerechter in der Hinsicht. Aber nochmal zurück zum Mentor. Auch wenn es um Kauf und vor allem Verkauf geht von Pferden, dann ist es, glaube ich, auch schon sehr, sehr hilfreich, wenn man jemanden hat, der mehr Lebenserfahrung hat, der die Fehler. Also ich habe tausende Fehler gemacht und werde noch sehr viele Fehler machen. Und ich glaube, viele von den Fehlern hätte ich vielleicht vermeiden können, wenn ich wirklich einen Mentor an meiner Seite gehabt hätte. Ja.
Ich meine, manche Fehler muss man auch einfach selber machen, weil wenn einem das einer sagt, dann ist es ja immer noch nicht so, wie wenn man es selber erlebt hat. Ich kann das sehr nachvollziehen, dass du sagst, ich hätte aber trotzdem auch einiges vermeiden können. Mal so eine rein hypothetische Idee. Du bist heute dein eigener Mentor von dem 15-jährigen Stefan damals oder 20 oder was auch immer. Was wäre so ein Tipp, den du dir selber damals gegeben hättest oder geben würdest, um einen blöden Fehler zu vermeiden? Was wäre das?
Immer darauf bestehen, dass man alles schriftlich hat.
Das kam jetzt direkt so aus dem tiefsten Inneren, habe ich den Eindruck.
Ja, das auf jeden Fall. Und immer darauf achten, ja, dass man am besten, dass man noch jemand anders, entweder als Mentor oder überhaupt also als Zeugen dabei hat. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ach, es gibt so viele Sachen. Also allein wenn man die besten Reiter der Welt, ob jetzt Frankes Lothar, Ludger Baerbaum und so weiter, als die ihre besten Leistungen gebracht haben, da waren immer Trainer, gute, sehr gute Trainer, Manny Kötter damals am Boden und hat die unterrichtet und die Pferde mitgeritten. Also zusammen ist man stark.
Ja,
das war der Senior-Chef auf dem Klosterhof, das war, glaube ich, auch so ein bisschen sein Spruch. Zusammen sind wir stark. Ja.
Das sind so ein bisschen die zwei Welten, ne? Zum einen zusammen ist man stark und doch auch alles, was du gerade gesagt hast, schriftlich geben lassen, vielleicht bei anderen Leuten, um auf der sicheren Seite zu sein. Ne? Das ist so ein bisschen so die Gegensätze irgendwo.
Ja. Ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Ja. Gilt das auch fürs Reiten oder ist das nur im Umgang mit Menschen?
Nee, beim ja, jein, würde ich sagen. Beim Reiten, man glaubt instinktiv, man hat mehr Kontrolle übers Festhalten und weil er einen von die Fahne rennt und man muss sich überwinden, loszulassen. Also losgelassen sitzen, das ist so schnell dahergesagt, aber das ist das A und O.
Ja.
Und letztendlich konsequent, dass man auch beim Reiten zum Beispiel nicht unbewusst das Pferd für das verkehrte Verhalten lobt. Lob in Form von Loslassen für das verkehrte Verhalten oder Durchparieren für das verkehrte Verhalten ist auch in Form von Lob. Ich glaube, da werden die häufigsten Fehler gemacht.
Ja, spannend, da habe ich von der Seite noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber am Ende ist es diese Konsequenz, was so um Klarheit, ne? Dass sie genau
Genau.
wissen, das ja, das nein.
Genau. Ja.
Ja.
Und halt auch immer wieder so auf jedes Pferd auch so ein bisschen eingehen. Und man sagte, glaube ich, eine Zeit lang in Warndorf gerade, es gibt nur einen richtigen Weg. Also ich weiß noch, als ich mich für die Zwischenprüfung vorbereitet habe, da sagte unser Oberbereiter Hans-Dieter Mangelsdorf, Stefan, die wollen aber hören, den einen Weg, es gibt nur diesen einen richtigen Weg. Und die meinen ihren Weg, nicht irgendwas anderes. Und ich sage, ja, ich meine das auch, es gibt nur vielleicht nur einen richtigen Weg, aber den müssen wir finden. Also es kann sehr verschieden sein von Pferd zu Pferd.
Ja, das teile
Zum
ich von.
Beispiel innere Schenkel, äußere Zügel, wenn das halt wirklich nicht funktioniert, dann genau umgekehrt. Ja, deswegen ist die ganze Reiterei auch sehr philosophisch, finde ich.
Ja, absolut. Das ist wohl so. Und wenn wir mal philosophisch Richtung große Prüfungen gehen, was geht dir da eigentlich durch den Kopf, Stefan, wenn du Richtung so einer großen Prüfung reinreitest oder auf dem Abreiteplatz bist oder auch beim Abgehen vom Parcours? Das würde mich super interessieren. Diese Folge ist powered by Horse Unity. Als Pferdebesitzer kennen wir das alle. Rund ums Pferd gibt es viele Fragen und oft genauso viele unterschiedliche Meinungen. Hier setzt Horse Unity an. Horse Unity ist ein Netzwerk aus qualifizierten Experten verschiedenster Fachrichtungen, vom Tierarzt über Osteopathen und Trainer bis hin zu Sattlern und vielen weiteren Spezialisten. Was mir besonders gefällt, hier steht nicht Konkurrenzdenken im Vordergrund, sondern Zusammenarbeit. Denn die besten Lösungen entstehen oft dann, wenn Experten ihr Wissen teilen und gemeinsam auf das Pferd schauen. Auf der Plattform kannst du gezielt nach Experten suchen, Profile ansehen und passende Ansprechpartner für die unterschiedlichsten Themen rund um dein Pferd finden. Und genau das ist die Idee hinter Horse Unity. Menschen mit Fachwissen zu vernetzen, damit Pferde von der bestmöglichen Betreuung profitieren. Schaut doch gerne mal vorbei auf horse-unity.de.
Also da bin ich ja eigentlich eher ein Laie, weil ich reite nicht so viele große Prüfungen. Die meisten Menschen, die diese große Prüfung reiten, die reiten die ganze Zeit, jedes Jahr, Monat nach Monat große Prüfungen. Und das ist bei mir nicht so. Ich reite mal einmal, zweimal, dreimal vielleicht eine große Prüfung im Jahr.
Und das Hamburger Derby.
Wenn überhaupt. Ja, deswegen ist das für mich natürlich noch viel mehr Herzklopfen als für die anderen. So ein Markus Ening, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt der Puls hochgeht, wenn er so ein Hamburger Derby reitet. Das sieht auf jeden Fall nicht so danach aus. Das reitet er genauso stilistisch perfekt wie jedes andere Springen. Was geht durch meinen Kopf? Ich ruder mal ein bisschen zurück. Ich hatte mal ein Pferd, der hieß Catani. Den habe ich von vierjährig bis achtjährig ausgebildet. Und wir sind zum Fünf-Sterne-CSI nach Leipzig. Und wir wollten einen Tag vorher da sein, also bevor es losgeht, am Donnerstag. Und dann war das Ganze aber schon, fand das Ganze am Donnerstag schon statt. Also es gab irgendwie einen neuen Zeitplan. Und ich bin in der Abreiterhalle rumgeritten. Neben mir ist ein Landsmann von mir geritten, der mir da erklärt hat, dass es. Hat sich vorgestellt und dann ging es gleich los mit Doping-Affäre bei der Olympiade und so weiter. War ich so ein bisschen abgelenkt und sah meinen Namen ganz oben auf dem Monitor und dachte, wow, das ist ja cool. Du wolltest ja schon immer mal deinen Namen so Leinwand und Monitor sehen. Aber ich war der nächste Teilnehmer in der Arena eigentlich. Ich war zweiter Teilnehmer. Und ich denke, komisch. Habe mir aber nicht weiter Gedanken gemacht, habe ein paar kleine Kreuze mit dem Schwert gesprungen und habe den weggestellt und dann bin ich zur Hauptarena und auf dem Abreiteplatz, da ritten sie alle rum mit ihren roten und grünen und auch ein paar mit schwarzem Rock. Aber die absolute Weltelite. Und dachte ich, komisch, sollte ja Warm-up sein, stand auf unserem Plan für die, ja, ich dachte Weltcup-Reiter, war so ein W dahinter. Aber es war schon eine Quali. Und dann fragte ich dann am Startmonitor, am Computer und dann fragte ich, ob das eine Warm-up sei oder Quali. Und dann sagte der Herr, ja, Warm-up. Ich sagte, oder Quali? Ja, Quali. Ich sagte, was denn jetzt? Quali oder Warm-up? Ja, Youngster-Tour, Quali. Ich sagte, Youngster-Tour? Oh Gott. Kann ich denn noch reiten? Ja, was? Hast du einen Siebenjährigen oder einen Achtjährigen? Ich sagte, einen Siebenjährigen. Oh, dann hast du nur noch zwei Pferde. Schluck. habe ich meine Pflegerin angerufen, die war das erste Mal damit auf Turnier. Ich hatte gesagt, mach schnell Trense, Sattel drauf. Und wenn du eine Krawatte findest in der Truhe, dann bind sie dir schnell um den Hals. Ach Quatsch, das habe ich ihr gar nicht gesagt, das hat sie selber gemacht. Und dann hat sie mich gesehen, Krawatte um meinen, fertig gebundene Krawatte über meinen Kopf zugebunden. Und dann bin ich aufs Pferd gesprungen, 2 Runden noch um den Abreiteplatz und 2-mal über den Sprung und rein. Und wie ich da in dieser, und ich hatte meinen Sponsor mit, also es war wirklich sehr, sehr wichtig, dass das alles noch irgendwie gut geht. Und ich hatte den Parcours gerade so halb im Kopf. Und wenn man ja weiß, man verreitet sich gerne, dann war das natürlich alles sehr, sehr aufregend. Und dann stand ich da direkt vorm Einritt und ich dachte, Stefan, jetzt konzentriere dich nur ums Wesentliche. Rhythmus und Atmen. Alles andere ist nur kontraproduktiv.
Ich bin so gespannt, wie es ausgegangen ist. Also Geschichten erzählen kannst du.
Und dann kam der, die eigentlich, ich habe das jetzt alles sehr abgekürzt sonst. Werden wir hier gar heute gar nicht mehr fertig. Auf jeden Fall kam Bert Mandli mir entgegen, auch ein Kindheitsidol, und der hatte einen Viertel-Zeitfehler. Und dann bin ich in meinen Parcours geritten und hatte ich auch einen Viertel-Zeitfehler. Also gleiche Ergebnis wie Bert Mandli. Ja. Habe ich gedacht, ich habe es geschafft. Ich bin da auch Finale geritten. Ich glaube, die 2. Runde war ich wahrscheinlich auch gut und habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Aber die 1. Runde, das war natürlich extrem. Aber ich hatte mich Gott sei Dank da im Griff. Und dann ist es halt durch diese Ritte, wo man vorher denkt, oh, ich habe nicht die Nerven dafür, oder auch wenn alles perfekt organisiert ist, dann würde ich mich schon, würde ich fast sterben vor Aufregung. Also in anderen Worten, ich bin mehr der Reiter, der zu Hause die Pferde ausbildet. Das Turnierreiten ist für mich klar ein Nervenkitzel, aber es ist auch eigentlich immer ein bisschen Stress. Und das Ausbilden macht mir unheimlich viel Spaß. Und eigentlich das Turnierreiten ist für mich mehr so, dass ich dann besser Lehrgänge geben kann und vielleicht auch mal ein Pferd besser verkaufen kann, dass ich die Leute auch mal am gleichen Tisch sitzen kann wie mit den berühmtesten Reiter. Aber ich sehe mich selbst nie so, dass ich konkurrenzfähig bin. Ich wundere mich immer, dass wenn ich mal so ein Turnier reite und dann genauso gut bin wie ein von denen, dann denke ich, wow, wie krass ist das eigentlich? Weil also, ich habe nicht annähernd einen Bruchteil von den Erfahrungen oder Runden, was sie haben. Also, ja, so ist das.
Ist spannend, dass du sagst, dass du dich dann selber wunderst, wie gut das dann doch oft geklappt hat. Ganz, ganz interessant. Das scheint ja wirklich auch für dich gut zu funktionieren. Und manchmal ist es auch so, wenn man gar keine große Zeit hat, sich Gedanken zu machen, weil plötzlich alles hoppla hopp geht. Und dann aber in dem entscheidenden Moment, wie du es beschrieben hast, zu sagen, so, und jetzt 2 Dinge. Was war's? Rhythmus und Atmen. Und dann warst du voll da. Das ist schon...
Ja, und vor allem, man muss 2, also ich glaube, man kann sich nur auf 2 Sachen konzentrieren. 3 ist schon eine Sache zu viel. Oder nur eine Sache. Aber wenn man ohne Plan da reingeht, dann denkt man auf einmal an dies, dann denkt man an das und dann kriegt man Zweifel und dann passieren die Fehler. Dann ist es wieder so eine Kettenreaktion, dann passiert noch ein Fehler und noch ein Fehler. Und wenn man eine ganz klare Vorgabe hat, und das sind halt die wichtigsten, hier der Fotograf Bernd Eilers, das war auch ein Genie, ein Vermarktungsgenie, und der hatte mal in diesem Buch Ausgewählte Hengste Deutschlands, das habe ich sehr geliebt, weil da gab es viele Bilder drin und alles sehr anschaulich gemacht. Der hatte vielleicht auch so ein bisschen ähnliche Geschichte wie ich. Und der hatte eine so Eigenwerbung, wo stand, Bernd Eilers, der Mann mit dem Blick fürs Wesentliche. Also das ist es ja auch einfach. Die Top-Trainer, die haben einen Blick fürs Wesentliche. Die sehen sofort, also die eine Dressurausbilderin, bei der ich schon ein paar Mal trainieren durfte, Nadine Plaster, früher Kohlenbrenner, da bin ich nur Schritt geritten in der Halle von ihr weg. Und dann schrie die mit ihrer schrillen Stimme rein, Stefan, der muss gar nichts. Die kam aus Baden-Württemberg. Das war jetzt mein bestes baden-württembergischer Akzent. Schwäbischer Akzent. So. Und da habe ich gedacht, boah, hier bist du genau richtig. Hier bist du genau richtig. Ich bin zuvor bei jemand anders geritten, die im Grunde genommen genau das Gleiche macht. Und das war total kontraproduktiv. Und dann habe ich gedacht, ach, eigentlich brauchst du es mit der Nadine nicht probieren. Das wird genau das Gleiche sein. Und es war total anders. Und ja, das ist, glaube ich, auch so eine Lebensweisheit, die ich so erfahren habe, dass man nicht glaubt, das wird immer gleich sein. Also auch wenn man vorher denkt, es müsste wahrscheinlich genau das Gleiche sein, aber immer die nächste Person die Chance geben, dass es vielleicht, dass sie einem das besser beweisen können, dass es doch ganz, ganz anders geht.
Ja, total.
Weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar ist, was ich da geschwachelt habe, aber.
Nee, ich kann das sehr nachvollziehen. Und das geht ja auch wieder so in dieses, ne, den jedem Menschen irgendwo auch eine Chance geben und auch der Sache, die derjenige vielleicht mitbringt, die Philosophie, die Herangehensweise, dass man einfach Augen und Ohren offen hat. Und ich sage immer, das Beste aus allen Welten zusammenpacken. Gucken, was machen andere und dann gucken, was passt zu mir selber und vor allem dann auch zu meinen Pferden.
Ja, ja. Ja, das hat mich immer sehr fasziniert, wenn bei den verschiedenen Trainern, wenn die, und die haben, die Lösung ist meistens sehr, sehr einfach. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer gerne mit Christopher Columbus, als er da an einem langen Tisch sitzt, wieder in Spanien und die ganzen reichen Schnösel um ihn rum sitzen, Geschäftsleute und Könige und was weiß ich. Dann nimmt er ein Ei und sagt denen, die sollen das Ei hinstellen. Also die sagen alle, ja, Amerika hätten wir auch gefunden. Und die sollen das Ei aufrecht hinstellen. Und jeder nimmt das Ei geht einmal um den Tisch und bei jedem kippt das Ei um, kommt wieder bei ihm an, er nimmt das Ei und macht Batsch und das Ei steht. Und dann sagen sie alle, ja, aber wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir das ja auch machen können. Und so ist es oft mit der Ausbildung. Eigentlich muss man immer so diesen Leidensdruck erstmal erfahren, um nachher das Ergebnis schätzen zu wissen.
Ja, das ist so. Und das mit dem Ei ist wirklich nochmal ein schönes Beispiel. Ich meine, manchmal muss man sich auch die Rand- und Rahmenbedingungen einfach so schaffen, dass es dann auch für einen funktioniert. Da muss man halt auch mal das Ei kaputt hauen.
Ja.
Stichwort Ei kaputt hauen im Sinne schwierige Pferde, junge Pferde und so weiter. Da sagtest du ja gerade, das ist sogar mehr deins, zu Hause zu reiten, gute Pferde oder Pferde gut auszubilden. Was ist so da dein Erfolgsrezept oder wie schaffst du es, auch schwierige Pferde, wie sagt man so schön, auf Spur zu bringen, für dich zu gewinnen, auch in den Sport zu bringen?
Ja, das hast du eigentlich schon gesagt, für dich zu gewinnen, das ist der Punkt. Die sind meistens erstmal gegen den Menschen eingestellt, oft genug, nicht immer, aber oft genug haben sie Gründe dazu, die durch Menschen ausgelöst worden sind. Und ja, dass sie wieder Vertrauen finden und Klarheit, ne? Diese Klarheit, wissen, was darf ich? Und das hat überhaupt nichts mit Brutalität. Ich glaube, manche Leute denken vielleicht, dass viele Leute, die sehr schwierige Pferde reiten können, dass die brutal sind. Ich glaube eher, dass die viele von den Menschen, die brutaler sind, auch wenn sie jetzt gar nicht wirklich brutal sind, aber einfach das ausstrahlen, das können die Pferde sehr gut lesen. Und diese Vorstellung für die Pferde, dass es brutal werden könnte, ist oft viel schlimmer als die Brutalität selbst. Und es zwingt einen als Ausbilder, ja, sich auf seine Atmung zu konzentrieren, dass man wirklich total level-headed und wirklich bei der Sache ist. Dieses total to be in the zone. So. Mhm. Und das liebe ich, da kriege ich total einen Kick draus.
Mhm.
Und ja, weil die eben auch so unterschiedlich sind und man halt nie weiß, ob man es auch hinkriegt.
Mhm.
Und es ist auch am Anfang oft genug gefährlich für uns Menschen, aber es ist dann auch, man sieht dann halt von Tag zu Tag immer einen riesen Fortschritt. Ne? Nachher, wenn man jetzt auf S-Niveau ist oder so, dann ist der Fortschritt sehr klein, sehr subtle, die Verbesserung. Und wenn es so am Anfang ist, dann ist es noch so viel, viel deutlicher und da kriege ich eigentlich noch einen größeren Kick draus.
Ja, wo du das Wort Kick sagst, ich kann das nachvollziehen, wenn man so, ne, mit einem Pferd zusammenwächst und es auch irgendwo geschafft hat, es für sich zu gewinnen, wie du gesagt hast. Gibt es da ein Pferd, wo du sagst, da war der Kick am allergrößten, weil es vielleicht auch am schwierigsten war und hinterher das Pferd einfach super cool in den Sport gekommen ist oder auch irgendetwas anderes? Also wo war sozusagen der größte Kick für dich, Stefan?
Das ist sehr, sehr schwer. Das könnte ich jetzt nicht direkt sagen, aber See the Stars war als junges Pferd extrem schwierig. Der ist losgerannt, also als wenn ihn der Teufel jagt. Da war wirklich kein Anhalten. Und wenn man das versucht hat zu verhindern, dann ist er Bock gestiegen. Und also das war lebensgefährlich. Und das haben wir dann ganz gut so hingekriegt, dass er sogar auf so einem Turnier wie Hamburg das genießt. Also umso größer die Aufgabe, umso besser findet es, umso einfacher wird es auch mit ihm. das ist schon komisch. Ne? Das ist uns sehr, sehr erfüllend für uns beide. Und dann macht es natürlich unheimlich Spaß und ist unheimlich beflügelnd, wenn man jetzt ein sehr unkompliziertes Pferd, ich hatte einen gezüchtet, da habe ich gedacht, wenn der jemals ein L-Springen springt, dann haben wir ganz viel erreicht. Den bin ich auch achtjährig Hamburger Derby geritten und der hatte nur einen Fehler an der Birkenochse, da hat er gedacht, das ist ein In-Out.
Ja, nicht schlecht.
Aber der war wirklich klein, der sah aus wie so ein kleiner Andalusier, der war so 1,60 groß und ja, und andere Pferde wie mein Pamero, das war einfach ein Ausnahmepferd. Der war so elastisch und hat ganz, ganz viel Vermögen gehabt und alles, was ich gedacht habe, das ging alles über Telepathie, da brauchte ich eigentlich ganz, ganz, ganz wenig machen. Da habe ich auch, also gerade weil die so unterschiedlich sind, jetzt habe ich gerade noch einen jungen Vierjährigen, eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, See the Stars wird der letzte von der Sorte sein, aber diesen Winter habe ich einen mir dazu gekauft, da war dreijährig da und kaum hatte ich den gekauft, zack, lag ich auch im Krankenhaus.
Oh.
Und dann hatte ich noch von anderen Pferden auch noch Stürze. Also der Winter war wirklich sehr, sehr hart in jeder Hinsicht. Und wenn es dann wieder läuft, dann ist die Freude umso größer.
Das glaube ich dir, ja. Und im Winter ist der Boden ja auch besonders hart, ne? Da hast du dir eine gute Jahreszeit ausgesucht zum Runterfallen.
Ja.
Bist du wieder wohlauf und allem?
Absolut, danke, ja.
Das ist schön. Stefan, der letzte Teil in meinem Podcast hat immer vier Fragen. Und die erste Frage ist für die Hörer immer am spannendsten. Du hast ja schon einige Lebensweisheiten, Tipps und so weiter mitgegeben. Aber welchen einen Mentaltipp möchtest du unseren Hörern hier abschließend mitgeben?
Also für mich, dieses Selbstgespräch im Parcours auf dem Hamburger Derby, habe ich mir das irgendwann angeeignet. Da hatte ich in dem Jahr einen Fehler, Pulvermanns Grab, sonst, ich glaube, ich war Fünfter in dem Jahr. Da habe ich ein sehr angenehmes, als würde ich mir selbst Unterricht geben während des Rittes. Also die Stimme in meinem Kopf war sehr, sehr angenehm, ruhig. Und ich glaube, das habe ich auch viel Carsten Otto Nagel zu verdanken. Da war ich ein paar Mal zum Unterricht. Und alles wurde sehr, sehr klar und sehr ruhig und mit viel Übersicht. Und allein ein Cavaletti anreiten, das war nochmal anders, ganz anders. Die Pferde kamen viel mehr im Gleichgewicht an. Und also dafür bin ich denen sehr dankbar. Und dann habe ich zum Beispiel ein halbes Jahr bei Roland Sandbrink mal verbracht. Und das war auch so 100% ohne irgendwelche Tricks. Das war einfach nur reelles Reiten. Und ich bin schon millionenmal über einen Sprung vorher geritten, aber hatte noch keinen Plan, so wie man einen Sprung passend anreitet. Und dann manchmal denkt man, oh, man hat alles schon so, das alles drauf. Und dann hat man einen Trainer, der zeigt dann auf, dass da ist noch viel mehr drin. Ne? Roland Sandbrink, der hat mal zu uns gesagt, uns zwei Bereiter damals, es gibt 200 Wege, einen Sprung anzureiten. Du musst halt rausfinden, was dein Pferd braucht. Ja, also, wie war die Frage nochmal?
Welchen Mentaltipp du unseren Hörern mitgeben möchtest und nicht das verstanden?
Das Selbstgespräch.
Das Selbstgespräch.
Und dass man diesen Faden nicht, dass man nicht auf einmal aufhört, das Selbstgespräch, dass man wirklich das Selbstgespräch von Anfang, wie man reinreitet in den Parcours, bis Ende durchführt. Dass man nicht in einem Sprung oder irgendwo beim Galoppieren, dass man wirklich immer rechtzeitig wieder das Gespräch weiterführt.
Mhm.
Nicht unter, keine Unterbrechung.
Und machst du das Gespräch nur im Kopf oder redest du wirklich mit dir selber?
Nee, nur im Kopf. Ich meine, der Spanier, der hat das laut, oh, der Dame, See the Stars, der musste noch die dritte Fremdsprache lernen, während der.
Die See the Stars Fremdsprache oder welche?
Nee, der hat ja Spanisch, mit ihm Spanisch geschnackt.
Ah.
Während der, das war auch sehr entertaining. Auch schön für die Zuschauer.
Ja, das ist spannend.
Ja.
Stefan, wenn alles möglich wäre und du genau wüsstest, es klappt auf jeden Fall. Was würdest du dann machen? Welche eine Sache würdest du angehen?
Die Personal finden und ausbilden und Personal, Mitarbeiter, Evaluation, was ist Evaluation auf Deutsch? Beurteilung.
Beurteilung, ja.
Beurteilen, Klassifizierung und so weiter. Da habe ich auch ein Konzept ausgearbeitet, aber wer weiß, ob ich das noch wirklich in meinem Leben durchziehen werde. Das würde ich sehr, sehr, sehr gerne machen, weil ich glaube, das ist momentan auf jeden Fall in unserer Pferdewelt das größte Problem. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Bereichen ist das ein ganz großes Problem.
Ja, Ja, das ist ein Riesenproblem in vielen Bereichen, auch über den Reitsport hinaus, definitiv. Du meinst sozusagen die Evaluation und Personal finden für deinen, euren Betrieb oder?
Ja, ich würde das gerne, weil ich glaube, ist es besonders schwer in der Pferdebranche. Und wenn das in der Pferdebranche funktionieren würde, dann könnte man das bestimmt auf andere Branchen übertragen.
Okay, ja. Visionär.
Ob man damit Geld verdienen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber das wusste Zuckerberger damals auch nicht, als er Facebook gegründet hat.
So ist es, so ist es. Bitte ergänze, was ich früher glaubte und heute weiß.
Auf jeden Fall braucht man Geduld und there are no shortcuts. Also wenn es um die Ausbildung der Pferde geht, wirklich denen die Zeit geben. Ja, ich glaube, das wär's.
No shortcuts, das ist definitiv nachvollziehbar. Ja, die letzte Frage geht an mich. Da bin ich immer ganz gespannt. Was darf ich dir denn beantworten, lieber Stefan?
Warum bist du nicht Model geworden?
Das habe ich mich auch schon mein Leben lang gefragt. Nein, Spaß.
Was wäre das Wichtigste, was du gelernt hast über das Mentalcoaching?
Das Wichtigste, was ich gelernt habe, dass man groß träumen darf und dass man auch an sich selber glauben darf.
Ja.
Und dass es manchmal die kleinen Dinge sind, wenn man die beherzigt, dass die einen großen Schritt ausmachen, wenn man die vielen kleinen Dinge nämlich sich beherzigt und dann das Mosaikbild immer weiter zusammensetzt. Und was ich am allermeisten gelernt habe, ist, das habe ich auch meinem Springtrainer zu verdanken, Andrew Souther, dass das Ganze wie ein System ist, mental, aber auch technisch. Und wenn ich einmal weiß, wie mein System funktioniert pro Pferd, dann kann ich jedes Mal zum Turnier fahren und halbwegs identisch alles immer gleich abziehen.
Ja.
Technisch, wie ich es mache, von der Routine her, aber auch mental. Und das ist eine schöne Sache. Und weißt du was? Man lernt nie aus. Ich war letztes Wochenende auf einem Turnier und mein kleines Patenkind, die ist 10, die war mit, die ist so noch Reitanfängerin. Und ich habe sie nach den 3 Springen gefragt. Ich sage, was würdest du mir raten, was ich beim nächsten Mal besser machen soll? Da guckt sie mich an, war erst ganz erstaunt, dass ich ihr so eine Frage stelle, weil sie ist ja erst 10 und warum frage ich sie das? Ist mir aber wichtig, auch von den kleinen Kids mal ein Feedback zu bekommen. Da sagt sie zu mir, es war alles super tolle Runden, sah ganz harmonisch aus. Im letzten Springen, da wirktest du hektischer als sonst. Und da dachte ich mir, recht hat sie. Ich war nämlich 4. Starterin und das musste alles hoppladihopp gehen und habe ein bisschen meinen Flow verloren, kleines bisschen. Und das ist so dieses ewig dazulernen und immer wieder dieses Mosaikbild weiterfeilen, bis es irgendwann ganz perfekt ist.
Ja, sehe ich, würde ich absolut bejahen.
Und zum Model übrigens noch zurück, auch wenn das ein Spaß sein sollte. Weißt du was, neben dem, dass ich da wahrscheinlich nicht angenommen worden wäre, weißt du, was mich da am meisten von abgehalten hätte? Ich glaube, Model sein ist maximal fremdbestimmt und da hätte ich null Bock drauf.
Finde ich gut, gute Antwort. Ist mir sehr sympathisch.
Ja. Lieber Stefan, es war wirklich total spannend, mit dir zu sprechen. Ich danke dir für deine Zeit und für die Einblicke, die du uns mir erlaubt hast und wünsche dir noch einen tollen Tag und sage ein dickes Dankeschön, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Bis bald mal.
Tschüss.
Ciao.